Guten Morgen, ihr lieben Waldsolmser, sage ich. Weil, ich weiß nicht, sagt man Gröffelbacher, Gröffelbecher, ich sage mal Waldsolmser, fühlen sich alle hoffentlich angesprochen. Einen schönen guten Morgen euch. Es ist das Jahr 1898. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Möchte gerne eine Pilgerfahrt machen nach Jerusalem und macht sich auch auf den Weg. Und er hat die Absicht, hoch zu Ross in Jerusalem einzureiten. Allerdings nicht nur er, sondern sein ganzes Gefolge soll auch auf dem Pferd sitzen. Und darum ist das gar nicht so einfach für die Menschen in Jerusalem. Die müssen nämlich erst einen Graben in der Stadt zuschütten, damit Platz da ist. Und sie müssen auch neben das Jaffa-Tor eine Bresche schlagen. Warum? Damit eben die ganze Entourage dort einziehen kann in Jerusalem. Und das Ganze war eine Pilgerfahrt. Wenn wir ehrlich sind, war das genau genommen keine Pilgerfahrt, sondern genau genommen war das eigentlich eine peinliche Machtdemonstration von Menschen, die sich's leisten können. Peinlich. Und wenn wir ehrlich sind, es hatte eigentlich niemand in Jerusalem erwartet, dass dieser große Aufwand notwendig wäre, damit dieser deutsche Kaiser nach Jerusalem käme. Niemand hatte das erwartet. Enttäuschte Erwartungen gab es auch zur Zeit des Propheten Sacharja. Beim Sacharja war es so gewesen, das babylonische Exil war vorüber, viele waren wieder zurück, aber der Wiederaufbau Jerusalems hat sich unglaublich schleppend vonstatten gezogen. Es hat nicht richtig geklappt, der Wiederaufbau des Tempels hat nicht funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Und in diese Situation hinein kommt jetzt Sacharja und spricht zu Israel. Er sagt, da kommt der König, der kommt zu euch. Es ist der, der sich für euch interessiert, der ein Interesse an eurem Leben hat. Und ich lese uns jetzt den ersten Teil des Predigttextes von heute Morgen. Sacharja 9, der Vers 9. Er kommt. Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Wir finden Parallelen zu diesem Text im Neuen Testament in Matthäus 21 und auch im Johannesevangelium. Das Erste, was hier gesagt wird, Israel, Zion soll sich freuen. Gott hatte Israel als seinen Wohnort ausgewählt gehabt. Und das finden wir in Psalm 132, denn der Herr hat Zion erwählt, hat es begehrt zu seiner Wohnstätte. Und jetzt ist praktisch nicht nur Zion, nicht nur Jerusalem, sondern ganz Israel ist aufgefordert, freu dich. Wir müssen wieder an die Situation denken. Es ist die Situation von Sacharja. Da läuft es überhaupt nicht rund im Land. Und wenn wir jetzt an unser Land denken, da läuft's, ich sage das jetzt mal so, auch nicht ganz so rund, wie man sich das wahrscheinlich hier und da denken würde. Es läuft nicht. Aber Gott im Auftrag Sacharjas sagt zu Israel, freu dich, freu dich. Und diese Freude ist nicht nur eine Freude von irgendeinem Einzelnen, sondern es soll eine gemeinschaftliche Freude sein. Alle sollen sich freuen, nicht nur ein Teil des Volkes, nicht nur die Menschen in Jerusalem, alle sollen sich freuen. Und der Grund wird auch gesagt, nämlich der König kommt. Und genau genommen sagt Jaharja nicht der König, sondern dein König kommt. Dein König kommt zu dir. Und dieser König war uns schon in Jesaja 9 angekündigt mit bekannten Worten. Ich lese uns nochmal vor. Jesaja 9, 5 und 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Es kommt jetzt der König. Es kommt der Messias, es kommt dein König Israel, der König, der von den Propheten schon lange angekündigt wurde, der kommt jetzt nach Israel. Und dieser König ist nicht irgendein König, er ist ein gerechter König. Das heißt, er ist in seinen Urteilungen und in seinen Entscheidungen unparteiisch. Er wird sich aller Menschen erbarmen. Dass dieser König ein gerechter König sein würde, das hatte Israel durch den Propheten Jesaja eigentlich schon erfahren. Das war ihnen bewusst. Aber wenn er jetzt mit Macht kommen sollte, dann muss man sich schon eingestehen, das hätte man sich anders vorgestellt. Wenn er mit Macht kommt, wenn er die Feinde Israels besiegen will, dann muss er doch groß und mächtig einziehen. Aber das macht der Herr Jesus genau nicht. Er kommt demütig, auf einem Esel reitend. Das Wort demütig könnte man auch mit elend, mit gebeugt und mit arm übersetzen. Der kommt nicht mit Glanz und Gloria, der kommt rechtschaffen bescheiden an. Und der ist so ganz anders als die anderen irdischen Herrscher. Und der Herr Jesus ist wahrhaft gütig und von Herzen demütig. Er sagt das selbst in seinem Wort. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. In Matthäus 11, 29 können wir das lesen. Die Demut des Herrn Jesus ist ein Charakterzug, der ihn einfach auszeichnet. Er ist in sich demütig. Und er kommt jetzt auf einem Esel reitend. Und man kann sich durchaus denken, dass der Esel eine durchaus auch prophetische Bedeutung hat. Denn alle erstgeborenen Tiere, also wie Schaf, Ziege, Rinder und so weiter, alle erstgeborenen Tiere mussten ausgelöst werden, beziehungsweise mussten geopfert werden. Die erstgeborenen Tiere gehörten Gott, die mussten geopfert werden. Aber mit einer Ausnahme oder zwei Ausnahmen, nämlich der Mensch und der Esel, die durften durch ein Schaf ausgelöst werden. Mensch und Esel mussten nicht geopfert werden. Wenn wir dann an das Ende des Herrn Jesus denken, dann steht über seinem Kreuz Jesus von Nazareth, König der Juden. Und dieser König reitet jetzt demütig, sanftmütig auf einem Esel in Jerusalem ein. Und jetzt müssen wir uns diese Situation einfach mal versuchen vorzustellen, wie sich das abgespielt hat. Der Herr Jesus reitet nicht auf einer breiten Autobahn in Jerusalem ein, sondern auf einem engen Weg. Und da ist dieses Muttertier, was uns in der Bibel berichtet wird, und das Füllen, auf dem der Herr Jesus reitet. Und rechts und links von der Straße stehen Leute und wedeln mit Palmwedeln. Was machten Esel normalerweise, wenn die mit Palmwedeln auf den drauf wedeln? Die waren ja nicht weit weg, die stehen dicht dabei. So ein Esel hat im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder er bockt und sagt, ich bleibe stehen und rühre mich nicht mehr vom Fleck. Oder aber er scheut und sucht das Weite, der will weglaufen. Aber der Herr Jesus reitet auf diesem Esel, während die Mengen mit Palmwedeln auch auf diesen Esel logischerweise draufkommen. In Jerusalem ein. Es ist ein echtes Wunder, was da passiert, noch einmal für Israel, dass dieser Esel nicht scheut. Im Normalfall müsste dieses Tier doch weglaufen wollen, aber das tut's nicht. Die Erwartungen an den Messias waren zur Zeit des Herrn Jesus wahrscheinlich um ein Vielfaches größer als zur Zeit des Propheten Sacharja. Aber Israel erwartete eben einen mächtigen König, der kommt und der sie auch von den Römern befreit, der Macht hat, der Einfluss hat, der die Situation auf den Kopf stellt und ändert für die Menschen. Aber der Herr Jesus war eben nicht gekommen, um Israel von Rom zu befreien, sondern er war gekommen, um von Sünde zu befreien. Dieser König war gekommen, um Gott und Mensch zu versöhnen. Siehe, dein König kommt zu dir. Da ist ein König, der interessiert sich für mein Leben. Da ist ein König, der interessiert sich dafür, was mein Leben ausmacht. Und dieser König kommt. Und er kommt nicht mit großem Primborium, sondern arm auf einem Esel reitend. Dieser König ist ein König, wenn er zu uns kommt, der unser Leben verändert, der unser Denken und unser Handeln verändert, der unsere Möglichkeiten verändert, die wir haben. Und dieser König ist dazu noch ein König, der Frieden bringen wird, weltweiten Frieden am Ende. Es gibt in anderen Ländern mit Sicherheit eine ganze Reihe von Menschen, die erwarten und erhoffen, dass ein anderer Regent in ihrem Land regieren wird. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Teile in der Türkei oder in Syrien zum Beispiel diese Hoffnung haben. Und wenn wir jetzt an Israel und Palästina denken, so kann ich mir denken, da sind auch nicht alle wirklich glücklich mit der Situation, in der sie sind. Und das ist einfach so, weil die Menschen sich sagen, von denen, die jetzt herrschen, ist nichts Großartiges zu erwarten. Versucht das mal auf unsere Situation in Deutschland zu übertragen und gebt euch selbst die Antwort. Welche Erwartung habt ihr eigentlich an die Menschen, an die Männer und Frauen, die uns regieren? Welche Erwartungen habt ihr da? Das kann ganz unterschiedlich und individuell sein und das hängt wahrscheinlich auch vom Leben des Einzelnen ab, wie sehr er von den Entscheidungen dieser Regierung betroffen ist. Aber die Menschen damals haben sich gesagt, also die Herrscher, die wir jetzt haben, da erwarten wir nichts Großes von. Und ein Herrscher, der kommt, der gerecht ist, der Frieden bringt, der sich für Menschen interessiert, den es interessiert, was ihr Leben ausmacht, das erwartet man oft nicht. Der Herr Jesus ist der König, der alle Erwartungen auf den Kopf stellt. Er handelt so ganz anders, als Menschen das eigentlich denken und erwarten. Er ist der Friedefürst. Er will Frieden bringen. Der Herr Jesus ist letzten Endes nicht gekommen, um mit Gewalt zu herrschen, sondern er ist gekommen, um Gewalt zu erleiden. Wenig später werden die jüdischen Oberen ihn zu Tode bringen. Sie haben Angst vor der Ohnmacht dieses Allmächtigen, dieses Liebe predigenden und Liebe lebenden Christus. Das passt ihnen nicht in Kram. Und der Herr Jesus hat von Anfang an nichts anderes getan, als Frieden gelebt, Frieden gepredigt und das, was er gesagt hat, tat werden lassen. Er ist gekommen, dieser König, und jetzt geht's weiter. Er kommt auch wieder. Ich lese uns den zweiten Teil aus Sacharja 9, Vers 10. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Dieser Vers 10 blickt zweifellos auf das zweite Kommen des Herrn Jesus. Der Herr Jesus wird mit regieren von Meer zu Meer und von Strom bis an die Enden der Erde. Er wird regieren. Und wie sehr sehnt man sich auch heute auf dieser Welt nach Frieden. Nach Frieden sehnen sich alle. Wir haben das eben in der Moderation schon gehört. Welche Erwartung haben eigentlich die Menschen an Advent und Weihnachten, an den Friedefürsten? Anscheinend auch sehr wenige. Warum? Weil die Dinge dieser Welt, das, was diese Welt gerade ausmacht, einfach nicht zum Frieden einlädt. Wahrscheinlich gab es noch nie so viele Kriege wie im 20. und 21. Jahrhundert, aber das ist eben die Welt, in der wir leben. Aber wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann wird das alles umgekehrt werden. Dann werden die Kriegswaffen zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. Jesaja sagt uns das und Micha sagt uns das. Es wird einfach alles anders werden. Und dieses Friedensreich, das der Herr Jesus bringt, wird am Ende diese ganze Welt umspannen. Dieser Frieden wird in Jerusalem beginnen und bis an die Enden der Erde Bedeutung haben. Der Herr Jesus, von ihm wird gesagt, er wird Frieden reden. Es wird Weltfrieden da sein. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Wie soll denn Weltfrieden aussehen heute? Kann man sich gar nicht denken, dass sowas überhaupt möglich ist. Er wird Frieden reden zu den Nationen. Oh ja, Er wird Frieden reden zu den Nationen. In Epheser 2, Vers 14, da wird uns vom Herrn Jesus gesagt, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat, den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Er bringt Frieden zwischen Menschen und Frieden zwischen den Nationen. Aber Frieden, das ist auch eine Tatsache, der wir uns stellen müssen, ist eine Sache, die heute sehr, sehr brüchig ist. Aber der Herr Jesus wird eben Weltfrieden bringen. In Psalm 72 heißt es, Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Aber das wird erst dann sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Solange wir hier auf dieser Erde sind, wird kein weltweiter Frieden sein. Und wenn der Herr Jesus kommt, dann wird er nicht nur Frieden bringen, er wird auch richten. In Micha 4, Vers 3 heißt es, und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen mächtigen Nationen bis in die Ferne. Dieser demütige, gebeugte, leidende Messias wird Herrscher sein von Meer zu Meer über die ganze Welt und wird eine Weltherrschaft des Friedens auf dieser Erde errichten. Aber, wie wir wissen, ist der Herr Jesus ja noch gar nicht da. Das heißt, mit diesem weltweiten Frieden ist es noch nicht so weit. Und deshalb, weil wir auch Weltfrieden nicht herstellen können, müssen wir überlegen, was das für uns eigentlich bedeutet. Wir können als einzelne Personen den Frieden auf dieser Welt nicht herstellen. Diese Macht haben wir nicht. Ich könnte weder bei Zelensky noch bei Putin anrufen und sagen, Herrschaften, jetzt ist es mal gut. Das würde die gar nicht interessieren. Und ich könnte auch nicht zwischen Netanyahu und der Hamas irgendwie vermitteln. Wenn ich das könnte, dann wäre ich wahrscheinlich kein Mensch. Ich könnte es nicht und ich vermute mal, ihr könntet es auch nicht. Und wenn wir jetzt sehen, wie die Machthaber dieser Welt reagieren, dann müssen wir feststellen, zum Beispiel die Europäische Union gemeinsam mit den Vereinigten Staaten bemüht sich um Frieden zwischen der Ukraine und Israel. Ach Kerle, ist doch gar nicht wahr. Zwischen der Ukraine und Russland. Die versuchen, Frieden herzustellen. Und wir stellen fest, die schaffen das nicht. Und die versuchen, Frieden zwischen Israel und der Hamas und Palästina herzustellen. Und wir stellen fest, die können das auch nicht. Die schaffen das nicht. Die schaffen das nicht, Frieden irgendwie zu erzwingen. Wenn wir also sehen, dass die Mächtigen dieser Welt daran scheitern, dann müssen wir das Ganze runterbrechen. Und zwar auf uns und auf unser Leben. Und das fängt zum Beispiel an bei Frieden in unseren Familien. Ich glaube, hier ist Frieden mit am wichtigsten. Und dieser Frieden ist entscheidend für den Umgang, den wir untereinander haben. Wie gehe ich eigentlich mit meinem Ehepartner um? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wie gehe ich mit meinen Verwandten um? Bin ich da bestrebt, dass Frieden herrscht? Bin ich da bestrebt, dass Einheit herrscht, dass man miteinander gut klarkommt? Oder sage ich erstmal, ich bin der Herr im Haus und ich sage, was gemacht wird? Gut, im Endeffekt sagt es meine Frau, aber trotzdem, ich fühle mich zumindest so. Wer ist denn wirklich an Frieden von uns interessiert in der Familie? Ich weiß von Familien, es ist nicht meine eigene, aber ich weiß von einer Familie, die streiten sich seit Jahren und es geht um was Gewaltiges, nämlich um ein T-Shirt, das zu Weihnachten geschenkt wurde. Darum ist Streit innerhalb von Familie, Menschen reden nicht mehr miteinander, Teile davon sind in diesem Unfrieden auch schon gestorben. Das ist die Welt, in der wir leben. Und glaubt bitte nicht, bei Frommen käme das nicht vor. Das betrifft sie alle. Dabei ist der Friedenswunsch für die Familie etwas sehr Wichtiges. Der Herr Jesus weist zum Beispiel seine Jünger an, in Matthäus 10, wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst, Friede sei diesem Haus, und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen, wenn aber nicht, so wird euer Friede wieder sich zu euch wenden. Frieden für ein Haus, für eine Familie, Für die Menschen in einer Familie ist etwas unsagbar Wichtiges. Die nächstgrößere Einheit für Christen ist auch wichtig. Das ist die Gemeinde. Auch in der Gemeinde soll Frieden herrschen. Aber Frieden in Gemeinde ist unglaublich kompliziert herzustellen. Der Punkt ist erstmal der, wenn ich jemanden lieb habe, wie in der Familie, dann wird mir das relativ leicht vielleicht noch fallen, Frieden dort zu leben und Tat werden zu lassen in meinem Leben. In Gemeinde gibt uns der Herr Jesus das Gebot, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe, Johannes 15, 12. Wollen wir aber ehrlich sein, mit der Liebe in der Gemeinde ist es gar nicht so einfach. Ich kann jetzt zu euch sagen, ich habe euch alle von Herzen lieb. Ich sehe euch ja auch jetzt mal und das nächste Mal kann noch ein paar Monate hin sein. Da fällt mir das leicht zu sagen, ich hab dich lieb. Aber mit denen ich jeden Tag in der Gemeinde zusammen bin, die habe ich eben nicht so lieb, wie der Herr Jesus sich das wünscht. Das ist nicht so. Die Kompromissfähigkeit, die ich in einer Familie normalerweise bereit bin zu leben, bin ich in der Gemeinde eben nicht bereit zu leben. In Gemeinde hat jeder so seine eigenen Vorstellungen, wie denn Gemeinde aussehen soll, wie das alles in Gemeinde laufen soll. Dann hast du da eine Gemeindeleitung. Ja, die haben ja eh keine Ahnung, aber das wollte ja keiner machen. Dann ist die Frage, ob man wirklich immer auf die hören muss. In Gemeinde hat jeder auch seine eigenen Erwartungen. Wie soll denn eigentlich Gemeinde laufen, funktionieren? Was ist denn wichtig in Gemeinde und was ist eher unwichtig? Meine Frau und ich, wir sind Hausmeister in Erlingshausen in der Gemeinde. Und im Winter machst du es warm. Und der Erste kommt rein und sagt, boah, was eine Hitze hier drin. Man hält es ja bald nicht aus. Und dann sind manche im Stand und reißen dann die Fenster auf. 5 Minuten später kommt der Nächste rein und sagt, ach, heute Morgen ist es doch ein bisschen frisch hier im Gemeindehaus, gell? Ja. Und dann sollte man sich meinen, aber dann kommt es zum Streit. Die streiten dann miteinander. Mach das Fenster zu, ich sitze im Zug. Nicht so warm, nicht so kalt. Mach's mal allen recht. Das ist unmöglich. Ich habe mir zum Beispiel heute Morgen, als ich hierher gefahren bin, überlegt, was ziehst du eigentlich an? Und ich habe gedacht, ziehst einfach mal einen Pulli oben drüber. Warum? Du weißt ja nicht, wie warm es in Kröffelbach ist. Das meine ich gar nicht böse, es sind ja verschiedene Befindlichkeiten da. Also habe ich mir das Ding angezogen. Jetzt, wo ich hier am Predigen bin, denke ich, hättest du da sparen gekonnt, hättest du auch so, wäre auch gut gewesen. Ja? Ist alles in Ordnung. Nur der Punkt ist der, jeder hat so seine Befindlichkeit. Das, was ihm wichtig ist. Und im Sommer, dann ist es dem einen zu warm, der macht vielleicht das Fenster auf. Hör auf, ich sitze im Zug, mach das Fenster wieder zu. Oder denkt mal an die Lieder im Gottesdienst. Find mal Lieder für eine Gemeinde. Die einen sagen, ach, wir müssen mal was Modernes singen. Der Nächste sagt, ach, wir müssen was Altes singen. Ich stehe lieber da drauf, ich mag das. Wenn es nach mir ging, würden wir alle aus dem Jahreslob 1, das vom Sängerbund, ich weiß, manche kennen das vielleicht, das waren meine Lieblingslieder, die kannte ich überwiegend auswendig. Das könnten wir den ganzen Tag singen. Meine Tochter sagt, Papa. Mein Sohn sagt, du hast doch keine Ahnung, kann man doch nicht singen. Ja, okay, ich kann es schon, ich finde es ja auch toll. Find mal Lieder für eine Gemeinde, wo alle sagen, prima, finde ich gut. Oder bei den Projekten, die vielleicht im nächsten Jahr gemacht werden sollen oder die vielleicht auch nicht gemacht werden sollen. Es ist ganz schwierig, da Einheit zu finden in Gemeinde. Und jetzt kommt hier der Herr Jesus, im Bild gesprochen, reitet demütig auf einem Esel in Jerusalem ein. Demut bedeutet ja Mut haben zum Dienen. Mut haben zum Dienen. Wenn ich dienen will, dann muss ich eins zuallererst machen. Ich darf mich selbst nicht so wichtig nehmen. Weil Diener wird keiner sein. Wer sagt schon als junger Mensch, also mein Berufswunsch, ich würde gern mal Diener werden? Sagt keiner. Diener sein ist gar nicht so angesagt. Aber Diener sein ist genau das, was der Herr Jesus uns vorgelebt hat. Wenn wir an die Gemeinde denken, dann geht es doch in Gemeinde zuallererst um Gott und den Herrn Jesus und um die Begegnung mit den beiden in einem Gottesdienst, in einer Bibelstunde, im Hauskreis, wo auch immer. In Gemeinde geht es um den Herrn Jesus. Und das ultimativ größte Vorbild im Blick auf Demut ist nun auch zweifellos der Herr Jesus. Der hat uns Demut vorgelebt. Aber das ist nun auch, das müssen wir erkennen, ein Beispiel, an dem wir wahrscheinlich immer wieder scheitern werden. Weil so wie der gedient hat, so selbstlos wie der Herr Jesus war, das bin ich nicht. Und ich kann mich bemühen, wie ich will. Ich werde so selbstlos wahrscheinlich niemals sein. Und darum glaube ich, ist es gut, wenn man diese Frage versucht, hier und da auch mal einfach erstmal ein bisschen runterzubrechen. Das große Vorbild bleibt der Herr Jesus. Aber die Frage ist doch vielleicht, wer ist denn der demütigste Mensch, der dir in deinem Leben bisher begegnet ist? Wer ist der demütigste Mensch, der dir in deinem Leben begegnet ist? Und auch in Waldsalms gab es und gibt es immer noch schon demütige Menschen. Wer ist der demütigste Mensch, der dir begegnet ist? Was hat denn seine Demut und sein Dienen ausgemacht? Wo hat denn sein Dienen den Unterschied ausgemacht? Den Unterschied zu anderem Verhalten? Was hat sein Dienen ausgemacht? Kennst du jemanden, der so demütig war und den du jetzt vielleicht vor Augen hast, wo du sagst, Mensch, das war ein demütiger Mensch. Ich glaube, wenn wir zunächst mal versuchen, in die Richtung dieses demütigen Menschen zu gehen, wird alleine das uns schon helfen, Frieden in Gemeinde viel mehr zu wahren, weil wir eben dann genötigt sind und gewillt sind, mit unseren Mitmenschen in friedlicher Koexistenz zu leben und ihnen Gutes zu tun, ihnen zu dienen. Der Herr Jesus ist vor 2000 Jahren auf einem Esel reitend demütig in Jerusalem eingezogen. Aber er ist eben auch wieder zum Himmel aufgefahren und er hat uns gesagt, er wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, wird dieses tausendjährige Friedensreich auf dieser Erde hier errichtet werden. Und bis dahin sind du und ich aufgefordert, Frieden im Kleinen zu leben. Frieden in unseren Familien. Und so denk nochmal an deine Familie. Was bist du bereit dafür zu investieren, dass da Frieden herrscht? Und dann auch natürlich Frieden in der Gemeinde. Das ist kompliziert, das ist herausfordernd, aber es ist erstrebenswert. Es ist die Aufgabe für Christen, Frieden zu haben, Frieden zu leben. In der Familie, in der Gemeinde und natürlich auch darüber hinaus. Und ich möchte dich ermutigen und dich einladen, zu einem Friedensstreber zu werden. Streb nach Frieden. Es wird dir zum Segen sein. Ich möchte miteinander beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du es bist, der uns kennt und lieb hat und der uns Frieden schenken will. Du wirst einst wiederkommen auf diese Erde und du wirst ein tausendjähriges Friedensreich auf dieser Erde errichten und darauf werden wir alle irgendwie in irgendeiner Form zugehen. Und solange du noch nicht wiedergekommen bist, möchtest du dir Frieden wünschen für uns in unseren Familien, in unseren Gemeinden. Herr, du weißt, was diesem Frieden allem entgegensteht. Du weißt, wie oft wir auf uns selbst konzentriert sind, wo wir uns selbst so wichtig nehmen. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du uns hilfst, dass wir hier umdenken, dass du unsere Herzen veränderst, dass wir bestrebt sind, Frieden in unseren Familien zu haben und in diesen Frieden auch was zu investieren, weil es so wichtig ist. Dass wir aber auch bereit sind, Frieden in unseren Gemeinden zu haben, Herr, und du weißt, wie schwierig das an vielen Stellen ist. Wir wollen dich bitten, dass du uns hier hilfst, auch in unseren Gemeinden friedvoll und liebevoll miteinander umzugehen. Amen.